Wir haben uns hier Thorsten jetzt eingeladen und da ich so ein bisschen erkältet bin, sitzt er im Studio nebenan. Und wir wollen jetzt über seine Kritik am Gespräch und über die Bewegung Halle sprechen. Guten Morgen, Thorsten.
Guten Morgen.
Wie würdest du denn die Bewegung Halle beschreiben oder einordnen?
Also ich würde erst mal anfangen bei dem Begriff. Ich wäre vorsichtig, diese Eigenbezeichnung zu benutzen. Bewegung Halle, eine Bewegung, es gibt Bewegungsforschung und so. Ich würde sagen, sie geben vor, eine Bewegung zu sein. Das heißt, eine große Gruppe von Menschen, die auch gesellschaftlich was bewegen. Und wir haben ja in den letzten Jahren Erfahrungen gemacht mit einer anderen Gruppe, die sich auch Bewegung nannte, die sogenannte identitäre Bewegung, die von sich selbst behauptet hat, die am schnellsten wachsende Jugendbewegung Europas zu sein. Klar war, sie waren niemals mehr als 200-300 Leute und insofern stellt sich die Bewegung Halle in Anführungsstrichen auch schon in eine bestimmte Tradition, sozusagen durch den eigenen Namen schon was zu suggerieren, was sie aus meiner Sicht nicht ist, weil sie also quantitativ über langen Zeitraum, seit über 2 Jahren regelmäßig demonstriert, lange Zeit mit so zwischen 30 und 50 Leuten. Der Höhepunkt waren dann so mal 100 Leute bis in den Herbst vergangenen Jahres oder den Spätherbst, als dann sicher auch parallel zu der diskutierten Impfpflicht und so weiter die Zahlen anstiegen. Du hast es gerade gesagt, jetzt im Winter, Dezember, Januar war so die Hochzeit, sind teilweise über 3.000 bis 4.000, also es ist dann bei den Zahlen so ein bisschen, es wird ja auch Politik mit den Zahlen gemacht, das heißt, es ist nicht so richtig klar, aber es waren mehrere tausend Leute definitiv über einen bestimmten Zeitraum und sie hatten Zulauf, der dann aber sehr schnell auch wieder abgeebbt ist. Jetzt sind sie aktuell, du hast gesagt, die Zahlen schwanken jetzt so zwischen 150 und 300 Leuten in den letzten Wochen. Also das so zur quantitativen Einordnung. Und vom Hintergrund würde ich sagen, eigentlich ist das Problem, was diese Gruppe hat oder diese Struktur hat, dreigeteilt. Wir haben einerseits einen Kern von Organisatorinnen und Organisatoren, die tatsächlich auch zunehmend, auch in der Radikalisierung, verschwörungsideologische Inhalte teilen, die tatsächlich zum Teil eindeutig antisemitisch sind, demokratiefeindlich und so. Da muss man sich nur die Aufrufe anschauen, wie sich das verändert hat. Also mittlerweile demonstrieren sie gegen die WHO, also die Weltgesundheitsorganisation, gegen den in Anführungsstrichen Great Reset, was eben auch eine Verschwörungsideologie ist und so weiter. Oder nochmal wichtig, dieser Organisationskern, das sind keine organisierten Neonazis. Und ich bin der Letzte, ich weiß, niemand sagt jemals, das sind alles Nazis, auch wenn es der Vorwurf ist, der immer den KritikerInnen gemacht wird. Das behauptet niemand, weil es auch Unsinn ist, das stimmt auch nicht. Aber dieser erste Teil ist auf jeden Fall, kann man als verschwörungsideologisch, demokratiefeindlich und so bezeichnen. Der zweite Teil sind organisierte Nazis, die dort mehr oder weniger eine wichtige Rolle spielen. In der Zeit, in der sie sehr viele waren, kam es ja immer wieder auch zu Problemen mit Gegendemonstrierenden, mit der Polizei. Und da war über Wochen zu beobachten, dass an der Spitze der Demonstration eine Gruppe von bis zu 50, 60 Leuten lief, die für die Dynamik gesorgt hat. Das heißt, wenn es eine Blockade gab, dann waren die das durchbrochen haben, die Polizei quasi in Schach gehalten haben. Und das war für jeden und jede sichtbar. Auch wenn Leute hinten behauptet haben, sie haben angeblich diese Nazis nicht mitbekommen. Und es gab, das ist ganz wichtig, und wir kommen ja gleich noch zu der Kritik an dem Gespräch, massive Gewalt, die von dieser Demo ausging. Da ist vor 2 Tagen hier überhaupt nicht drüber gesprochen worden. Das heißt, organisierte Nazis haben dort in unterschiedlichen Formen unterschiedliche Rollen gespielt. Es waren auch Nazis aus unterschiedlichen Strukturen, zum Beispiel der Dritte Weg, eine eindeutig neonazistische Kleinpartei, war zwischendurch im Februar mal dort mit einem Plakat und hat dort Werbung gemacht. Und dann, das ist der dritte Teil, der auch problematisch ist, das sind die Hunderte bis zu Tausenden Leuten, die dort mitlaufen und die sehr unterschiedliche Motive haben. Aber sich zumindest in der Diskussion im Januar, Februar, soweit man das mitbekommen konnte, alle einig waren, dass sie natürlich nichts mit Nazis zu tun haben, dort auch keine gesehen haben. Es ist immer so verharmlost worden. Ja, da gab es so ein paar schwarze Gestalten und sowas, aber die waren dann immer gleich wieder weg. Aber, und das zeigt ja auch ein Stück weit die Richtung, das Feindbild der Gegendemonstrierenden, das war sozusagen allen klar. Also, dass die Antifa ein Problem ist oder Halle gegen rechts ein Problem ist, das war sozusagen Common Sense. Und ich beziehe mich dabei hauptsächlich auf Forenbeiträge. Das heißt, es man muss diese Struktur nicht nur nach dem beurteilen, was sie auf der Straße bei den Demonstrationen machen. Zusätzlich machen sie jetzt oft Infostände, sondern natürlich auch gucken, wie diskutieren sie in den Foren in der Zwischenzeit. Und da ist erstens eine Radikalisierung zu sehen und genau diese Formulierung kam. Es wurde viel diskutiert, dürfen die jetzt bei uns mitmachen oder nicht. Aber das Feindbild Antifa war dort sozusagen durchgängig mitzubekommen.
Wir haben ja darüber gesprochen, dass diese Demonstrationen in ihrer Hochzeit bis zu 3000 Menschen oder also mehrere tausend Menschen umfasst hat. Ich bin selber da auch, habe das mal gesehen und war wirklich ja schockiert und auch eingeschüchtert irgendwie davon, was da eigentlich stattgefunden hat. Das war ja irgendwie auch eine krasse Inszenierung, so die den Stadtraum so zu nutzen und auch durch Wohnstraßen zu ziehen beispielsweise und ähnliche Dinge. Wie würdest du denn jetzt aber sagen, was ist der harte Kern dieser Organisation, der Menschen, die diese Demonstrationen so tragen?
Naja, der harte Kern ist der, das finde ich auch ganz wichtig zu sagen, sie haben sich zahlenmäßig entwickelt zu so einem Peak und jetzt geht es wieder zurück. Aber die Leute, die, würde ich sagen, von Anfang an dabei waren, das ist eben auch eine Entwicklung, die von Anfang an sichtbar war. Schon bei den frühen Demonstrationen, beziehungsweise anfangs waren es ja Kundgebungen auf dem Markt. Das hieß damals auch noch Schweigen, ich komme jetzt gerade nicht genau auf den Namen. Das heißt, die haben dann mit so Yoga-Übungen und so Trommeln und sowas sich zuerst auf dem Markt getroffen. Und schon dort, ich finde das ganz spannend, ich habe hier mal Zitate aus einem der ersten Videos, das sie selbst veröffentlicht haben. Da war zum Beispiel eine Frau da, die dort befragt wurde und die gesagt hat, die Corona-Maßnahmen werden durchgeführt, um uns in eine weltweite Corona-Diktatur zu führen. Wir haben es mit einer weltweiten Verschwörung zu tun, die jeden Mann, jede Frau, jedes Kind versklaven möchte. Das war im Mai 2020. Das heißt, wir hatten gerade den ersten Lockdown. Es war überhaupt noch nicht klar, wie geht das weiter und so. Und trotzdem war klar, also im Kern, ich versuche es nochmal zu übersetzen, Corona ist jetzt nicht eine Pandemie, es ist nicht eine gefährliche Krankheit oder es ist nicht ein gefährlicher Virus, sondern da ist eine weltweite Verschwörung im Gange und die wollen uns alle versklaven. Diese Frau hat vor 2 oder 3 Wochen bei einem Infostand der sogenannten Bewegung Halle eine Buchlesung gemacht. Das heißt, die ist dort immer noch ganz aktiv, von Anfang an. Oder eine andere Person saß dort auf dem Markt mit diesem unseligen Shirt der Davidstern, der sozusagen ja sowieso eine antisemitische NS-Relativierung ist, die kaum zu toppen ist, und sagte, ich sehe es als meine Pflicht an, hier zu demonstrieren, damit es kein viertes oder fünftes Reich gibt. Menschen werden stigmatisiert und so weiter. Das heißt, von Anfang an war diese antisemitische Weltverschwörung sehr präsent, die NS-Relativierung war sehr präsent, diese T-Shirts und Beutel, die ja wiederum von Neonazi Liebig hauptsächlich vertrieben wurden, waren dort präsent. Denen ist nicht widersprochen worden. Oder eben Formulierungen, dann eine Frau, die ebenfalls mit so einem Schild da stand, ganz zum Anfang 1933, 1984, 2020. Das heißt, Beginn des NS, George Orwell und 2020. Eine Reihe, die ganz klar sagt, wir leben in einer Diktatur und das ist ein totalitärer Staat und so weiter. Das ist natürlich alles jenseits von einer berechtigten Kritik, sondern das ist antisemitische, NS-verherrlichende oder verharmlosende Verschwörungsideologie. Und das zieht sich durch. Und das sieht man bei dem Organisationskreis. Es ist eben auch spannend, sich mal die Reden anzuhören, die da jeden Montag zum Besten gegeben werden. Da geht es mittlerweile in den letzten Wochen immer so, es gibt dann immer nicht ein Chor, aber es wird sozusagen jemand mit einem Megafon sagt immer, zum Beispiel Gesundheitsminister, und dann brüllt die ganze Menge, muss weg. Und da wird die ganze Regierung, alle Minister, alle Medien, also es muss alles weg. Das ist sozusagen die Idee. Und das ist natürlich, würde ich sagen, und das ist ja auch die Kritik an dem Gespräch vor 2 Tagen unter anderem, wirklich deutlich jenseits dessen, wo man sagen kann, da findet ein demokratischer Diskurs statt oder es geht wirklich um Probleme, die logischerweise jeder Mensch in dieser Pandemie hatte. Und vielleicht schließe ich dann gleich mal kurz an. Also der Mensch, mit dem ihr dann ein Interview gemacht habt, hat ja zum Beispiel gesagt, ganz zum Anfang, andererseits sind Leute, die über die Bewegung reden, davon überzeugt, dass sie die Wahrheit haben, dass quasi alle Maßnahmen, die gemacht wurden, richtig waren und dass Lockdowns alternativlos sind. Mhm. Das tut mir leid, das ist natürlich großer Unsinn, das so zu behaupten, dass KritikerInnen davon überzeugt sind, dass alle staatlichen Maßnahmen richtig waren und dass sie immer im Recht sind. Das ist natürlich Quatsch.
Genau, das ist vielleicht aber auch genau so eine Problemstelle, wo im Diskurs halt irgendwie die berechtigte Corona-Kritik schlecht kanalisiert wurde, sozusagen, oder berechtigte Kritik an Maßnahmen, und dass das dann irgendwie zu so einer Polarisierung geführt hat. Und was ich jetzt ganz interessant fand in dem, was du gesagt hast, ein Stück weit hat man ja das Gefühl, dass diese sogenannte Bewegung Halle auch von durchaus irgendwie staatlicher Seite oder öffentlichen, der Schutzeinrichtung sozusagen oder der Polizei so ein Stück weit hofiert wird und irgendwie da denen das ermöglicht wird, dieses Recht auf die Straße zu tragen, zu demonstrieren, auch wenn sie ja durchaus dem, also wie du gesagt hast, den Boden irgendwie der gesetzlichen Grundordnung sozusagen verlassen haben und jetzt irgendwie antidemokratisch ja durchaus auch sind, was du ja gerade auch ausgeführt hast.
Das teile ich nicht ganz. Ich würde sagen, die Polizei verharmlost das eher. Das heißt, sie hat in vielen Situationen nicht ausreichend reagiert oder falsch reagiert. Also zum Beispiel die Wochen, als das so unglaublich viele Leute waren, ist die Gewalt, die aus dieser Demonstration herausging, selten richtig geahndet worden. Das heißt, es gab Situationen, in denen Pressevertreterinnen oder Beobachterinnen wirklich ganz klar angegriffen wurden und die Polizei sozusagen, die kurz vorher noch da war, nicht mehr da war, nicht richtig agiert hat und sozusagen ja nicht dafür gesorgt, ich sag's ja mal so, nicht dafür gesorgt hat, dass die Innenstadt von Halle Montagabends oder am späten Abend oder am späten Nachmittag ein sicherer Ort auch für andere Leute ist. So, das heißt, die Demonstration hat diesen Raum wirklich dominiert, mal abgesehen von den Verkehrssperrungen und Hochstraße und sowas alles, also auch die Routen, die denen zugestanden wurden, da würde ich nachfragen. Trotzdem leben wir in einer Demokratie, das gehört zum demokratischen Diskurs dazu. Es gibt ein Demonstrationsrecht. Auch wenn ich das nicht mag, dass die da jede Woche die Stadt belagern, haben sie natürlich das Recht. Was sie nicht gemacht haben, ist oft sich an die Auflagen halten. Und da wäre, also ich sage es nochmal verkürzt, es geht nicht darum, diese Demos zu verbieten. Das wäre, glaube ich, auch wirklich der falsche Weg. Geht auch rechtlich nicht. Aber was geht und was gehen müsste, und das bezieht sich ja genauso auf die anderen Sachen. Wir haben ja neben der sogenannten Bewegung Halle, haben wir ja noch Sandra Gabriel, die mit ihrer sogenannten Freien Linken demonstriert. Wir haben noch Liebig mit seinem Zirkus. Das heißt, dort ist die Kritik überall das Gleiche. Dort werden Auflagenverstöße nicht geahndet und somit wird denen Freiraum zugestanden, der ihnen also nach den demokratischen Regeln nicht zusteht. Das ist die Kritik, die ich auch teilen würde. Aber ich würde nicht sagen, sie befördern das oder wollen das nicht verbieten oder stehen dem positiv gegenüber. Das würde ich nicht sagen. Aber sie haben in jedem Falle zu wenig gegen diese, ja, vor allem gegen diese Gewalt gemacht und natürlich auch inhaltlich. Also da werden teilweise Menschen beleidigt, es wird sozusagen offen zu Straftaten aufgerufen und das wird nicht geahndet. Das finde ich falsch.
Dass da die Möglichkeiten nicht ausgeschöpft genau werden. Ja, vielleicht gehen wir jetzt nochmal konkret auf das Gespräch ein. Philipp Baum hatte hier im Gespräch mit Radio Korax am Dienstag gesagt, dass er einen Teil der Kritik an der Corona-Politik seitens der Bewegung Halle verstehen kann, beziehungsweise er sieht, woher diese Kritik kommt. Er meinte, dass man versuchen sollte, mit den Menschen genau darüber zu sprechen, um sie in den demokratischen Diskurs zurückzuholen. Und du meintest gegenüber den Aussagen von Philipp Baum, dass sie verharmlosend sind. Und was für eine Gefahr steckt für dich in dem, ich nenne es jetzt mal Gesprächsansatz, den er da vertreten hat? Und mit wem ist sowas möglich und mit wem nicht mehr, wenn wir jetzt auf die Bewegung Halle blicken?
Also ich habe das Gespräch gehört und dachte, ich verstehe den Ansatz, ich verstehe, was er eigentlich sagen will. Ich halte nur im Kern oder im Detail das, was er gesagt hat, für falsch. Natürlich ist es so, gerade bei dieser Menge von bis zu 3.000 oder 4.000 Leuten muss man versuchen, eine Entwicklung, dass die sich alle verfestigen, dass die alle in klare verschwörungsideologische Strukturen abrutschen, zu verhindern. Das ist eine gesellschaftliche Aufgabe, das ist sinnvoll. Insofern teile ich das, was er sagt, im Ansatz. Ich glaube nur, dass er, ich weiß nicht, ob aus Naivität oder vielleicht, weil er tatsächlich sich zu wenig mit Strategien der extremen Rechten beschäftigt, das kann ich nicht sagen, was er im Kern vorgeschlagen hat. Er hat aus meiner Sicht tatsächlich die antisemitischen Inhalte verharmlost, nicht bewusst, aber er hat eben gesagt, ja, da gibt es Antisemitismus, dem muss man auch widersprechen, aber man muss mit den Leuten sprechen und man muss sozusagen zum Beispiel manchmal den Argumenten wohlwollender zuhören, die Sachen, die legitime Kritik sind, diskutieren. Also wenn ich mal seinen Ansatz übersetze, sagt er, ja, man muss mit allen Leuten reden und man muss eben dann versuchen, mit denen nur über das zu reden, was noch eine legitime Kritik ist. Das halte ich für großen Unsinn, weil ich glaube, Leute, die so sehr in diesen verschwörungsideologischen Strukturen gefangen sind, äußern keine legitime Kritik mehr. Das ist nicht voneinander zu trennen, das halte ich für Unsinn. Ich würde sagen, ja, man muss mit Leuten reden, aber nur mit denen, die noch einer Kritik und einer Diskussionskultur überhaupt gegenüber offen sind. Und ich habe mal in Gesprächen, die ich tatsächlich auch geführt habe, es geht ja vielen Leuten so, dass das quasi auch im privaten Bereich und sowas einschlägt. Und ich habe für mich, das habe ich auch in einer Diskussion mal vorgestellt, so eine Grenze formuliert, weil ich das wirklich selbst hatte mit einer ehemaligen Freundin. Ich habe gesagt, solange Leute eine Kritik äußern und aber auf die Frage, glaubst du ernsthaft in einer Diktatur zu leben, noch sagen, nein, ich habe Kritik, ich habe auch eine heftige Kritik und ich finde vieles, was hier läuft und ich finde die Impfpflicht falsch, was weiß ich, da kann man meinetwegen drüber diskutieren. Wenn Leute aber ernsthaft glauben von dem Land, an dem ich viel Kritik habe und ich halte auch Kapitalismus für wirklich keine gute Erfindung. Aber solange das nicht mehr unterschieden werden kann, dass wir hier trotz allem in einer demokratischen Gesellschaft leben, in einer der freiesten Gesellschaften tatsächlich, trotz aller Kritik, das muss man ja immer dazu sagen, und sieht in Ländern wie Russland, Belarus, China, wie auch immer, was eine Diktatur wirklich heißt, wie zum Beispiel eine Kritik öffentlich überhaupt nicht möglich ist. Wenn jemand den Unterschied noch machen kann, finde ich, gibt es zumindest eine Grundlage für eine Diskussion. Ich würde auch wieder sagen, ich diskutiere nicht über antisemitische Stereotypen, denn ich weiß nicht, was soll man da diskutieren. Das ist für mich eine ganz klare Grenze. Und da, glaube ich, hat er den falschen Ansatz. Und ich finde auch, dass er hat immer wieder in dem Gespräch, gerade zum Ende hin, immer wieder sehr stark gesagt, seine Hoffnung ist und der Wunsch und dass man sich nicht daran abarbeitet, dass da Nazis mitlaufen und dass viele Verschwörungstheorien dort sind. Doch, daran muss man sich abarbeiten, weil es ist kein Spaß. Auch die Zitate, die ich gebracht habe, schon vom Anfang der Demonstration, das ist nicht nur so ein kleiner Spleen. Und wenn man sich anguckt, was gerade auch die Sicht auf den Ukraine-Krieg und sowas, wie stark diese verschwörungsideologischen Positionen in die Gesellschaft eindringen und wirklich eine demokratische Gesellschaft zerstören können, dann ist das nicht eine Diskussion über, ich mag Rot oder Blau, sondern da geht es im Kern um die demokratischen Grundsätze. Und wenn man die nicht mehr teilt, dann ist man aus meiner Sicht außerhalb des Diskurses. Dann muss es andere Möglichkeiten geben. Und ich glaube, dann gibt es Konfrontationen. Dann müssen meinetwegen solche Demonstrationen auch sehr viel kritischer beobachtet werden und so weiter. Und wichtig vielleicht auch noch an dem Punkt, die sogenannte Bewegung drängt ja unglaublich in die Öffentlichkeit. Ein Teil der Strategie ist nämlich, was ich ja vorhin schon gesagt habe, schon im Namen, ist, sich wichtiger zu machen, als man eigentlich in der Stadtgesellschaft oder überhaupt gesellschaftlich ist. Und deshalb versuchen sie mittlerweile fast zu jeder Stadtverordnetenversammlung zu kommen. Sie machen regelmäßig Infostände. Sie haben kündigen jetzt schon zum zweiten Mal so eine Art Fest auf der Peisnitz an und so. Das heißt, die sagen ja von sich, wir wollen reden. So, sie wollen aber nicht tatsächlich über ihre verschwörungsideologischen Inhalte reden und auch nicht darüber, welche Rolle Nazis dort spielen, sondern sie wollen ihre Inhalte weiter sozusagen in die Gesellschaft reintragen. Und da, glaube ich, muss man vorsichtig sein, dass man ihnen dann nicht auf den Leim geht und ihnen Möglichkeiten gibt, die ihnen einfach von der Menge und von dem, was sie erzählen, würde ich sagen, nicht zustehen.
Was ist denn jetzt irgendwie ein guter Umgang mit diesen wöchentlichen Demonstrationen und was hat sich so gezeigt in den letzten 2 Jahren? Was hat sich bewährt und wo kann man vielleicht auch noch irgendwie Potenziale finden?
Ja, naja, wir diskutieren das an verschiedenen Stellen. Tatsächlich macht es Sinn, sich stärker vor Ort damit zu beschäftigen. Es gab ja im Januar, gab es ja mehrfach aus unterschiedlichen Strukturen Versuche, Blockaden zu machen. Wir haben als Halle gegen Rechts am 31. Januar ja so eine Gegenaktion organisiert, wo wir gesagt haben, es geht uns eben auch darum, auf die Toten, also die Corona-Toten hinzuweisen mit so einer Aktion auf dem Markt. Dann gab es eine Gegendemo. Das hat zu der Zeit relativ wenig gebracht, einfach weil, also es gab so eine Art Lerneffekt innerhalb der Anti-Corona-Demo, dass sie gemerkt haben, ja, Blockaden kann man einfach irgendwie umlaufen. So, und deshalb war irgendwie klar, okay, das Konzept funktioniert nicht. Und ich glaube tatsächlich, dass die offene Konfrontation bei den Demos so nicht funktioniert, auch wenn es jetzt wieder zahlenmäßig ganz andere Situationen wären. Ich glaube, dass man da auch Gefahr läuft, ihnen so ein Stück weit Wichtigkeit zu geben. Den Effekt haben wir ja seit Jahren, zum Beispiel mit Liebig, der ja quasi darum bettelt jedes Mal, dass Gegendemonstrierende kommen, weil er sonst natürlich mit seinen absurden Inhalten wirklich nur noch seine 10 Leute, die immer dabei sind, irgendwie unterhalten kann, aber eine Wirkung sonst ja nicht mehr hat direkt. Ich glaube, dass es wichtig ist, so wie hier zum Beispiel darüber zu diskutieren, und das als Problem wahrzunehmen. Und ich glaube, dass es wichtig ist, also im Gegensatz zu dem Vorschlag von vor 2 Tagen, da wirklich eine klare Linie zu ziehen. Zu sagen, ja, natürlich, man muss mit Leuten reden, solange man mit ihnen sich sozusagen in einem demokratischen Diskurs befindet. Da, wo Leute den aber verlassen haben, muss man das auch klar formulieren, auch sagen, ja, dann gibt es sozusagen keine Gesprächsgrundlage mehr. Und ich glaube, dass das eben auch ein Teil der Auseinandersetzung ist. Sehr klar zu sagen, was sich dort politisch entwickelt. entwickelt und dass das gefährlich ist für eine Gesellschaft. Und darin würde ich jetzt ein Stück weit auch die Aufgabe einer Öffentlichkeit sehen.
Was ja auch in einer Stadt wie Halle jetzt so stadtgesellschaftlich durchaus möglich ist, weil ich denke, viele haben ja irgendwie Berührungspunkte auch zu Menschen, die in da eingestiegen sind. Ja. So, also oder irgendwie vereinzelte Leute und da dann irgendwie das Gespräch sozusagen nicht abbrechen zu lassen, vielleicht so auf die Weise und dann aber trotzdem ja, bei den Inhalten knallhart zu bleiben und irgendwie für sich so die bestimmte Demarkationslinien zu ziehen, die irgendwie Grenzen dann überschreiten.
Ja, das würde ich auch so sehen. Ich glaube auch, es ist richtig, Gesprächsangebote weiterzumachen, aber eben unter bestimmten Bedingungen und nicht, das ist vielleicht so der Unterschied, nicht bedingungslos und zu sagen, ja, wir sortieren mal das raus. Also es klingt ja so ein bisschen wie, wir reden nur über das, wo wir vielleicht noch irgendwie einen Konsens haben und euren antisemitischen Mist, naja, lasst den mal zur Seite.
Das ist ein bisschen, wir aus.
Das ist ein bisschen vereinfacht, aber das wäre genau der Unterschied.